Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist ein bisschen wie ein Blind Date heute, habe ich gedacht. Weil mein heutiger Lieblingsgast und ich kannten uns bisher eigentlich nur über unsere Stimmen. Also er ist Musiker mit Bühnenangst, er ist Lyriker mit Ü, wie er immer gerne sagt, und er ist Autor und er macht Hörspiele. Geboren 1975 in München, aufgewachsen in Franken, lebt und arbeitet er schon seit über 20 Jahren in Berlin und deswegen kann er auch heute hier im Studio sitzen. Mein heutiger Gast ist Florian Bald.
Ja, hallo.
Hallo. Hallo. Wieso bist du denn jetzt schon rot geworden?
Ich weiß nicht, bei Franken wahrscheinlich.
Wirklich da?
Oder bei, nee, ich weiß es nicht, ich bin immer rot.
Na, das stimmt doch nicht. Obwohl, das kann ich jetzt
nicht. Du kennst mich ja nicht.
Ich kenne dich von Bildern und eben, wie ich es gesagt habe, nur über deine Stimme. Weil oder obwohl du mit deiner Band Matilda ja seinerzeit 3 Alben rausgebracht hast, da kannten wir uns noch nicht. Das ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, vielleicht war ich da noch gar nicht geboren. Wir haben uns tatsächlich.
Vermutlich.
Wir haben uns tatsächlich, wie man es heute so macht, im Internet kennengelernt.
Das stimmt. Ja, war auch mein erstes Mal, dass ich jemanden im Internet kennengelernt habe.
Und jetzt denken alle, ah, Tinder? Nein, soziale Medien, wir können sie beruhigen. Wir haben uns kennengelernt tatsächlich über deine Gedichte bei Instagram. Aber ich glaube, du kannst diese Geschichte viel besser erzählen als ich.
Ja, es ist so, dass ich nicht wusste, wie man mit Tinder umgeht. Und dann bin ich zu Instagram gegangen und habe dort, wie man das halt macht, wenn man jemanden kennen will, täglich Gedichte veröffentlicht. Immer 4 Zeiler zu meiner täglichen Befindlichkeit. Und diesen Blog sozusagen, den hast du eines Tages abonniert, glaube ich. Und irgendwann wurde mir über eine Direktnachricht bei Instagram von einer alten Freundin zugetragen, dass du on air beim Radio eins meiner Gedichte verlesen hast. Und da dachte ich, das ist ja der Wahnsinn. Ich schreibe das doch hier, um jemanden kennenzulernen, weil ich nicht weiß, wie Tinder geht. Und schon geht's los. Und hab mich dann bei dir bedankt per Direktnachricht. Und so sind wir, glaube ich, in Kontakt gekommen.
Aber wie ist es denn, also weil du hast es jetzt so nett gesagt, als würdest du die Gedichte für mich schreiben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du wirklich, man muss es mal erklären, dass du jeden Tag schreibst du eben einen 4-Zeiler und veröffentlichst den bei Instagram. Seit wie lange?
Seit fast 3 Jahren.
Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen?
Also es ist ja, wie zum Glück vorher gesagt, das nicht so, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt jemanden kennenlernen und fange jetzt an, Gedichte zu machen, sondern ich habe natürlich vorher schon als Autor gearbeitet und als Songtexter eben, als deutschsprachiger Songtexter. Also das Gebiet war mir nicht gänzlich unbekannt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bräuchte irgendeine neue Herausforderung in dem Bereich. Und dann habe ich tatsächlich Ende Dezember gedacht, okay, jetzt ist bald Neujahr. Und meinen ersten Neujahrsvorsatz gefasst und gedacht, versuch doch mal jeden Tag ein kurzes Gedicht zu tagesaktuellen Ereignissen oder zu Gefühlen an dem Tag oder irgendwas, was mit dem Tag zu tun hat, zu schreiben, den sozusagen tagebuchartig zusammenzufassen. Und das habe ich zunächst mal ohne Instagram getan. Und zwar 365 Gedichte lang, bevor ich mich erst mal getraut habe, das dann da öffentlich zu machen und gemerkt, es funktioniert und habe mich dann auf so 4-Zeiler eingependelt, weil man kann ja jetzt nicht jeden Tag 12, 13-zeilige Gedichte schreiben.
Jeden Tag ein Sonett.
Ja, war ursprünglich der Anspruch, aber dann musste ich erstmal nachschauen, was ein Sonett ist. Also habe ich lieber 4 Zeilen gemacht und immer eine volksliedartige Struktur, also meistens mit 2 Reimen, Kreuzreimen.
Wie man es halt in der Schule auch
Wie man es in der Schule lernt.
Aber wen oder was möchtest du denn damit erreichen?
Ursprünglich hatte ich wirklich erstmal den Anspruch rauszukriegen, ob ich das überhaupt durchhalte. Dann ging es darum, meine Tage so festzuhalten, tagebuchartig. Dann ging es auch darum, mein Handwerk einfach zu üben. Und dann habe ich, als ich ein paar Gedichte gemacht hatte, noch ohne Öffentlichkeit, die immer Freunden gegeben. Und die fanden das dann so witzig und haben gesagt, mach doch mal Instagram. Dann habe ich das gemacht und dann kriegt man ja da relativ schnell von Freunden des Genres Rückmeldungen. Und habe gemerkt, dass es dann wirklich, wenn ich morgens mein Gedicht veröffentliche, so wie Hallo Freunde, und sind wir alle noch da? Und ich sag euch mal, wie mein Tag gestern war. Und das macht so einen Spaß. Ist nicht immer einfach natürlich. Es ist wirklich nicht so leicht, wie es jetzt klingt, sich jeden Tag was Neues einfallen zu lassen. Und manchmal passiert ja auch gar nichts. Oder wenig. Und so klingt dann das Gedicht aber halt auch. Das ist der Anspruch, nichts vorauszuschreiben, nicht nachträglich noch was auszubessern, sondern so, wie der Tag eben war, so ist er dann halt.
So ist er dann halt. So kann man es dann stehen lassen und abdrucken. Auf Instagram zum Beispiel. Und so haben wir uns ja kennengelernt, eben über deine Gedichte. Wen du über deine Kunst und deine Musik und deine Texte bisher nicht kennengelernt hast oder getroffen hast, ist dein musikalisches Idol, kann man sagen. Reinhard May. Obwohl sich eure Wege fast mehrmals gekreuzt haben. Aber ich möchte das heute ändern. Ich habe einen kleinen Plan gefasst. So wie deine Challenge, jeden Tag ein Gedicht zu schreiben, habe ich eine andere Challenge. Und darüber reden wir gleich.
Und du fragst mich, warum ich rot bin.
Reinhard May ist heute nicht mein Plus Eins, wohl aber sein musikalischer Ziehsohn, kann man fast sagen. Musiker und Autor Florian Bald ist heute zu Gast. Mit der Musik und mit dem Texten hast du ja im zarten Alter von 11 Jahren schon angefangen, hast du mir erzählt, als du Liedermacher Reinhard May eben zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hast. Was fasziniert dich an dem Mann? Was hat er, was du haben willst, wenn nicht so ein Hit wie Über den Wolken zum Beispiel? Was ist es noch?
Es ist ja bei mir wirklich so, das gibt ja von John Lennon diesen berühmten Satz, vor Elvis war nichts. Bei mir ist das im Prinzip künstlerisch gesehen mit Reinhard May so. Mhm. Ich habe den, und das habe ich inzwischen auch, habe ich mich wieder erinnert, bei 1, 2 oder 3 in dieser Kindersendung.
Ob ihr wirklich richtig steht,
seht ihr, wenn das Licht angeht. Mhm. Und da trat Reinhard May auf und ich habe das geguckt, war 11 Jahre alt. Und ich weiß noch, ohne jetzt pathetisch klingen zu wollen, dass so ein Licht in mich reinfuhr, weil ich sowas noch nie gehört hatte, dass jemand so richtig komplexe Geschichten, die lustig sind, die eine Handlung haben, in einem Lied erzählen kann. Mhm. Mit Nebensätzen und Konjunktiven und allem, was man sonst in der Prosa so hat. Mhm. Das hat da plötzlich ganz leicht funktioniert. Und ich hatte ungefähr zu der Zeit angefangen, Gitarre zu lernen. Das ist aber noch eine andere Geschichte. Da wollte ich so werden wie die Gitarristin, inzwischen weiß ich Bassistin in der Muppet Show. ich hatte Gitarre angefangen und habe meinen Gitarrenlehrer gefragt, wer ist denn der Typ mit diesem Lied? Ich wusste noch, dass es irgendwas mit Klempnern ist und so.
Was war das? Wie
ist das? Das Lied war Ich bin Klempner von Beruf. Mhm. Das wusste ich damals aber nicht. Und dann hat er gesagt, Klempner, Reinhard May hat es mir vorgespielt. Jeder Gitarrenlehrer kann natürlich irgendwie Reinhard May Songbücher rausziehen. Und so kam ich dann auf den Trichter und war begeistert, wie viele Lieder es von diesem Herrn May gibt, den ich bis dahin ja noch nicht gekannt hatte. Und habe viel, viel gehört und habe so gelernt, wie man Sätze so bauen kann, dass sie musikalisch Sinn ergeben und funktionieren. Habe dann irgendwann angefangen, auf der Gitarre mich zu begleiten, ohne den Anspruch, jetzt Reinhard May werden zu wollen und gleich einen Hit zu haben wie Über den Wolken. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ohne Reinhard May säße ich jetzt wahrscheinlich nicht hier.
Ja, das da war ja so ganz viel noch dazwischen. Also du hast Reinhard May im Fernsehen gesehen. Okay, du wolltest Gitarrengott werden, hat nicht geklappt, du wolltest nicht so viel üben. Du hast dann eher mehr getextet.
Ja, genau, das ist richtig.
Und später in Berlin, als du dann nach Berlin gezogen bist, hattest du eine Schublade halt voller Songs, die du mal so auf dem Kassettenrekorder aufgenommen hast. Und dann ist es ja eigentlich erst dazu gekommen, dass du Schauspielerin und Chansonsängerin Annika Mauer getroffen hast und ihr diese Songs so ein bisschen zugespielt hast.
Ja, genau, das stimmt.
Was kam dann?
Also ich hatte wirklich bis zu dem Zeitpunkt, war nie mit den Liedern aufgetreten, hatte die nur in der Schublade, die ich geschrieben hatte und habe eines Abends am Deutschen Theater, wo sie engagiert war, das ist jetzt sicher 15 Jahre her, ja so ungefähr, Annika Mauer, die Schauspielerin, gehört, war wieder total begeistert und wusste, das ist die Stimme für meine Lieder. Eine andere Möglichkeit sehe ich gar nicht, weil ich, wie du erwähnt hattest, ich habe tatsächlich Bühnenangst und halte mich auch nicht für einen guten Sänger. Dann habe ich ihr ein paar von meinen Songs zugeschoben und ohne große Erwartungen. Und sie hat tatsächlich zugesagt, lass uns mal was zusammen probieren. Mhm. Das haben wir dann getan. Lieder zusammen aufgenommen, auf dem Computer, damals noch sehr roh und rustikal. Und haben die bei einem Preis eingereicht, einem Nachwuchsförderpreis für Songschreiber, Liedermacher. Und den haben wir tatsächlich dann auch gewonnen mit den drei Stücken, die wir aufgenommen hatten.
Und da war ja Reinhard May auch ein bisschen, ihr hättet euch fast treffen können.
Ja.
Und es hat wieder nicht geklappt.
Da sind wir in dieselbe Umlaufbahn praktisch geraten. Teil dieses Preises, den wir gewonnen hatten, war ein Auftritt bei einem großen Open-Air-Liedermacher-Song-Festival, das in den 10 Jahren davor immer von Reinhard Maier moderiert worden war. Und ausgerechnet in diesem Jahr, wo wir auftraten, war er nicht da.
Das wo war der Mann? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du ja. arbeitest quasi dein ganzes Leben, deine ganze künstlerische Karriere.
Herrn Maier entgegen.
Ja, und es passiert nicht.
Er hat seinetwegen diesen Preis gewinnen müssen.
Ja.
Und dann, sind wir uns nicht begegnet.
Aber ihr hattet dann in Folge, ihr hattet dann eine Band. Ihr hattet einen Plattenvertrag und du warst auch zeitweise, glaube ich, beim selben Label, also beim selben Plattenlabel unter Vertrag, oder? Wie Reinhard May?
Ja, fast. Das war ein Plattenlabel, das es leider, sehr, sehr leider inzwischen nicht mehr gibt, bei dem er aber Platten rausgebracht hatte in Verbindung mit Aufnahmen, die er mit Hannes Wader zusammen gemacht hatte, der bei dieser Plattenfirma war. Und auch da waren wir uns wieder sehr nah, sind uns aber nie begegnet.
Und deswegen, weil du mir diese Geschichte ja schon mal erzählt hast, habe ich gedacht, naja, also wir sind ja Deutschlandfunk Kultur. Es hören uns ja auch ein, zwei Leute. Vielleicht hört doch Reinhard May zu. Würdest du ihn dann gerne mal treffen? Oder wäre das, also weil wir reden jetzt so ein bisschen, ne, du bist eigentlich ja, was ich so rausgezogen habe bisher, du bist so lieber so ein Mann hinter den Kulissen, vielleicht auch ein stiller Bewunderer. Und wie wäre das für dich, wenn du jetzt so ein Idol, so dein musikalisches Idol treffen würdest?
Schwierig. Also ich glaube, ich würde ihn schon gerne mal treffen. Dann könnte ich mich zumindest mal bei ihm bedanken.
Was meinst du, wie wäre denn dein Leben ohne ihn verlaufen?
Vermutlich anders. Ich weiß nicht, dann hätte ich vielleicht jetzt einen normalen Beruf, in Anführungsstrichen. Gab ja auch noch andere Optionen. Aber seitdem ich ihn gehört habe und mich das so getroffen hat und ich wusste, das ist so ein tolles Handwerk, auch wenn ich jetzt nicht Liedermacher geworden bin, hat das sicher entscheidend geprägt. Also ich glaube, er hat da schon ziemlich reingepfuscht in meine berufliche Zukunft.
Herr May, wo Sie das schon so reingepfuscht haben, wenn Sie uns hören, schreiben Sie uns doch mal eine E-Mail. Vielleicht können wir doch mal eine Sendung zu dritt machen.
Ich bin dabei.
Aber da musst du auch deine Gitarre mitbringen.
Na gut, das Mitbringen ist ja in Ordnung.
Ich spiele dann. Was macht der Bub in Berlin? Das ist ein Satz gewesen, den hast du mir auch im Vorgespräch gesagt. Das hat sich deine Familie, glaube ich, mal so eine Zeit lang gefragt, als du aus dem Fränkischen nach Berlin gekommen bist.
Kannst du es gut?
Oder? Ich kann es aber nur bei Fränkisch. Ich kann auch Nürnberg sagen, aber sonst...
Das reicht.
Sag du doch mal was.
Na Fränkisch.
Ja.
Und Nürnberg. Nürnberg. Und
aber so ein Satz?
Was soll ich denn sagen? Sag mal einen Satz, dann sage ich ihn dir auf Fränkisch.
Gibt es nicht irgendwie einen berühmten fränkischen Zungenbrecher oder so?
Es gibt den Fachausdruck, dass die Franken gerne als Test einsetzen, Ozelsbüttlersbar. Hast du verstanden, was das ist? Nee. Das heißt abgekautes Hühnerbein. Ozelt heißt abgelutscht, abgekaut und Buttlers, Pute, Hühnchen, Bar, Bein.
Also man merkt schon, du magst die Sprache, bist ein Wortkünstler.
Wahrscheinlich rufen jetzt die Franken an, der kann das ja gar nicht.
Ja, du bist ja schon eingemeindet in Berlin. Ja. Wir haben ja schon über deine musikalische Laufbahn gesprochen. Dann bist du irgendwann abgedriftet, wie du sagst, in auch so Filmmusik und Hörspielproduktion. Du wolltest weniger performen, mehr schreiben. Und letztens hast du mir gesagt, dass irgendwie 60% deiner Arbeit ist eigentlich Ruhe. Also 60% deiner Arbeit sieht aus wie Spazierengehen im Volkspark Friedrichshain. Wie erklärst du deinen Eltern, was du arbeitest?
Mein Berufsbild. Ja. Ich glaube, die haben das inzwischen, die durften mal mitgehen bei der Arbeit. Die wissen das inzwischen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so. Und das war wirklich auch das Schwerste zu lernen für den Beruf des Autors, dass man sehr viel Ruhe braucht, um erstmal im Kopf so runterzukommen aus dem Alltag, dass man überhaupt sich konzentrieren kann auf neue Inhalte, die man irgendwie sich einfallen lassen will. Weil viele fragen einen ja immer, ja, wie fallen dir denn die ganzen Sachen ein? Und dann sage ich ja erstmal still werden. Und das ist das Schwierigste, auf die Betriebstemperatur zu kommen. Und die ist meistens niedriger als die im normalen Alltag. Und das erreiche ich meistens bei morgendlichen Spaziergängen. Einfach mal eine Stunde gehen, nichts, an nichts Bestimmtes denken, nichts im Hinterkopf haben. Das ist schwerer, als man annimmt, aber man merkt sofort, wenn man so weit ist. Und dann fällt mir auch meistens ungefähr das ein, in der Richtung, wo ich auch hin will.
Was meinst du denn, woran es liegt, dass es den meisten so schwer fällt, in die Stille, in die Ruhe zu kommen?
Na, weil man dann auch, wenn diese Stille einsetzt irgendwann, wird man natürlich sehr auf sich zurückgeworfen. Und man ist dann mit sich allein, auch mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten. Und meine Aufgabe ist es dann, mich denen zu stellen und zu gucken, kann ich daraus irgendeinen produktiven Nutzen ziehen?
Mhm.
Also auch wenn ich Auftragsarbeiten schreibe, ob das für Hörspiel ist oder andere Prosa oder Lyrik, muss ich mich ja immer mit meinem Erfahrungsschatz auseinandersetzen und den muss ich irgendwie abrufen. Und wenn das eher unangenehme Emotionen sind, dann muss ich die freilegen. Und das passiert halt erst, wenn es außenrum im Kopf still ist. Und dann kann ich nicht drüber nachdenken, dass ich noch das Hemd zum Bügeln rausholen muss oder so irgendwas. Oder was ich noch einzukaufen habe.
Also ist das Schreiben für dich auch so eine Art Therapie? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das eigentlich nicht. Weil das würde ja auch bedeuten, dass ich mein Handwerk nicht richtig gut kann.
Inwiefern?
Weil dann zu viel ungefiltert von mir persönlich in meine Arbeit einfließen würde. Es ist eher so, wie es bei Schauspielern vielleicht ist, dass sie sich bestimmte Situationen ihres Lebens vor Augen rufen, um bestimmte Emotionen greifbar zu machen. Also wenn ich jetzt über eine Person schreibe, die Angst hat, dann muss ich mir überlegen, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich Angst habe? Und dann versuche ich das dieser Person irgendwie zuzuschustern sozusagen.
Anzudichten
und mit ihrem Gefühlshaushalt gleichzusetzen. Und da darf ich jetzt aber nicht zu viel von mir reinbringen, persönlich, weil das würde erstens die Arbeit nicht gut machen und es würde mir zweitens auch, glaube ich, psychisch nicht unbedingt nutzen, wenn ich das so machen würde.
Mhm.
Also da sollte die Arbeit dann nicht der Rahmen sein. Aber natürlich hat das insofern einen Effekt, dass ich in meiner Arbeit Sachen aussprechen kann und mich mit denen auseinandersetzen kann.
Das ist wie wenn ich zum Beispiel, das ist so eine Legitimation, ne? Wie wenn ich mit einem Mikrofon zu jemandem gehe und dich was frage, was ich mich vielleicht ohne Mikrofon nicht trauen würde oder so.
Ja, genau.
Ist es das auch, was du meinst mit deinen Texten dann?
Absolut. Also ich kann auch tatsächlich Probleme, die ich persönlich kenne und vielleicht auch für mich noch nicht gelöst habe, was auch immer das ist, in Beziehungen oder in der Arbeit oder so, die kann ich natürlich versuchen, von einer anderen Person, die in meinen Texten vorkommt, dann entweder angehen oder lösen zu lassen. In der Literatur funktioniert das ja dann. Wenn ich will, dass die Person ihre Probleme in den Griff kriegt, dann kann ich das ja auch machen. Und das ist tatsächlich richtig. Dann kann ich mich damit auseinandersetzen und bestimmte Blickwinkel darauf betrachten und das schon, ja. Aber es sollte immer transformiert sein in was, was jetzt nicht eins zu eins mit mir zu tun hat.
Die tägliche Transformation ist ja dein tägliches Gedicht zum Beispiel, worüber wir schon gesprochen haben. Daraus ist jetzt ein Hörbuch entstanden, eine Klangreise durchs Jahr quasi, verdichtet auf 120 Verse. Ich durfte da auch das ein oder andere Gedicht von dir einsprechen.
Ja, zum Glück.
Pro bono, ja, bezahlt, möchte ich nur mal sagen, nicht, dass compliance-technisch hier Vorwürfe kommen.
Ja, kann ich auch bestätigen. Tatsächlich alle Beteiligten.
Obwohl, ich habe einen sehr, sehr schönen Jutebeutel von dir bekommen.
Ja, aber schon sehr viel vorher.
Ja, aber von dir quasi entworfen, bemalt. Aber wenn ich deine Texte, also weil ich ja, bin ja ein Fan deiner Arbeit, das darf ich ja sagen. Und weil ich diese Gedichte fast jeden Tag lese oder höre ich so aus diesen Texten immer, da spricht für mich so eine Sehnsucht raus manchmal oder so eine Melancholie, so eine Suche oder so. Was fehlt dir?
Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß es selber nicht. Also diese Gedichte sind ja eigentlich kein Füllen einer Leerstelle, aber tatsächlich eine Suche.
Mhm.
Also ich bin ja täglich, versuche ich ja von außen auf mein Leben zu blicken und irgendwas zu finden darin, was ich persönlich im Leben suche, aber so, dass es auch andere nachvollziehen können. Mhm. Also ich möchte nie jemanden in meinen Gedichten mit meinen persönlichen Anliegen belästigen oder so. Das wäre ja furchtbar. Aber ich glaube, ich bin einfach so als Melancholiker schon auf die Welt gekommen. Das ist nicht immer schlimm, aber manchmal ist es auch anstrengend, wenn man halt zu so schwermütiger Natur neigt. Aber mir geht es eher darum, in den Gedichten, glaube ich, dagegen zu steuern und die schönen Momente festzuhalten. Und in den Momenten, wo es einem vielleicht nicht gut geht und wo es anderen Leuten genauso nicht gut geht, die kostbaren Augenblicke zu finden und die rauszuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mit den Gedichten möchte.
Also suchst du vielleicht nach, es ist eine Verbindung, die du schaffst.
Nur eine Form der Kommunikation, wie es auch Liederschreiber, die wollen ja auch ihr Publikum erreichen und in den Emotionen auslösen. Und das möchte ich natürlich auch. Ich freue mich, wenn das Gedicht jemand liest und dann sagt, ja, so fühle ich mich auch ganz oft. Ich habe es aber noch nie so gesehen und ich finde es schön, wie Florian das jetzt ausgedrückt hat.
Mhm. finde es ja immer spannend bei Künstlern, als den ich dich jetzt bezeichnen würde, hinter den Schutzwall der Kunst zu gucken. Also ich finde, weil das war, wie du es beschreibst, ne, du würdest jetzt nie jemanden mit deinen privaten Problemen belästigen wollen. Was ist auch die Frage, wieso ist es mit Belästigung, ne? Aber du teilst dich mit, aber auch nur so halb. Also deine Erfahrung fließt natürlich in deine Arbeit mit ein. Denke ich immer, ist das eine Art Schutzwall? Was ist das? Weil, wenn man dahinter guckt, zum Beispiel, haben wir festgestellt, wir haben was gemeinsam, wir haben sehr früh unsere Mütter verloren, also unsere Mutter verloren. Ist dein Verlust, weil das interessiert mich immer, was ist der Antrieb? Ist so ein Verlust auch so eine Art Antrieb, warum du das machst, was du machst? Oder was ist es? Wo nimmst du die Energie her?
Also das mag mit Sicherheit damit reinspielen, dass so ein früher Verlust einen natürlich als Mensch prägt. Also ich glaube, das wischt schon ein bisschen auch so eine optimistische Art, die man vielleicht hat, auch weg, weil man halt auch weiß, was im schlimmsten Falle passieren kann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch mein Bemühen, an so kostbaren Momenten, die man mit Menschen hat, eben das Schöne zu finden und das, was bleibt letztendlich. Das ist ein Antrieb. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt meine Trauer da verarbeite, sondern eher vielleicht, dass ich durch diesen Verlust einen genaueren Blick auf die, auf die kleinen, feinen Dinge habe. Und das war das eben auch, was mich an Reinhard May so fasziniert hat, gleich von Anfang an, dass er es eben schafft, so Momente, die vorbeirauschen und die vielleicht einem nicht so als besonders auffallen, dann erst in der Rückschau besonders werden und dass man die tatsächlich in wenigen Zeilen so skizzieren kann. Und wenn mir das gelingt, das tut es ja nicht immer, also ich versuche es ja jeden Tag wieder, dann habe ich auch so ein Gefühl von, na, stolz ist das Falsche, aber dann bin ich auch künstlerisch zufrieden, ja. Und es ist eher so eine Grundmelancholie und ein Blick aufs Leben und eben eher der Versuch, das Schöne festzuhalten und nicht so sehr meine Trauer zu verarbeiten. Die begleitet mich natürlich in einer milden Form immer, das tut sie ja bei dir bestimmt auch. Und
na, bei mir würde ich sagen, es ist nicht Trauer, das ist eine, ja klar bin ich traurig gewesen, als meine Mutter gestorben ist, aber es hat mir auch wahnsinnig viel Kraft gegeben, weil ich das überlebt habe. Und weil ich sie ja trotzdem erlebt habe und ja auch noch weiter in mir trage irgendwie. Das ist so, wo ich denke, das ist mein Antrieb, weil ich diese Kraft von dieser Frau mitnehmen kann.
Ja, vielleicht ist es das auch ein bisschen bei mir, dass ich, weil sie jetzt ja auch schon so lange nicht mehr da ist, also zumindest jetzt körperlich nicht, natürlich habe ich sie in meinem Herzen immer dabei, dass ich ihr vielleicht auch mit den Gedichten täglich erzähle, was so los war. Komprimiert, um sie nicht zu langweilen. Aber sie weiß es ja wahrscheinlich eh schon.
Sie sieht es doch alles.
Mütter wissen doch alles.
Also du bist für mich so eine Art Forrest Gump, habe ich gestern so überlegt. Der rennt von einer Küste der USA zur nächsten und dann kommt er da an, dreht er um und irgendwann bleibt er stehen und denkt so, ah, jetzt mache ich eigentlich was anderes und denk mir eine neue Geschäftsidee oder ein neues Ziel aus. Was ist denn dein Ziel? Wo bleibst du stehen oder wo geht es danach weiter?
Also mein Lebensendtraum, und das ist ja vielleicht schön, wenn das kann auch ein Traum bleiben, weiß ich nicht. Ich hätte wahnsinnig gern, wenn ich noch ein bisschen älter bin, ein kleines Häuschen am Meer. Das ist so ein Ziel und ich möchte einfach in dem, was ich mache, immer noch besser werden. Ich möchte immer was dazu lernen und das ist eben auch ganz toll, dass wir uns jetzt über diese sozialen Medien begegnet sind, weil ich habe über das, was ich mache, so viele tolle Leute kennengelernt. Und das stimmt, man verdient damit jetzt wirtschaftlich gesehen nicht so wahnsinnig viel Geld. Aber diese Begegnungen, die sind manchmal einfach unbezahlbar. Und deswegen möchte ich das einfach weitermachen. Ich glaube schon, dass ich da meinen Platz im Leben gefunden habe.
Sie hören plus eins, obwohl zwei oder drei ja natürlich viel, viel besser ist, zumindest wenn es ums Thema Impfen geht. Erste Impfung, zweite Impfung, dann vielleicht sogar noch eine Boosterimpfung. Florian, sind dann bei dir alle durchgeimpft in der Familie?
Ja, alle doppelt geimpft.
Aber was tun, habe ich mich gefragt, wenn nahe Familienangehörige da nicht mitmachen wollen?
Plus eins. Die Antwort.
Genesen oder geimpft 2G, sonst geht ja nichts mit Veranstaltungen oder mit Restaurants. Das wird zurzeit heiß diskutiert, teilweise schon längst umgesetzt und nun ist Winter. Die vierte Corona-Welle rollt an und ich hätte nie gedacht, dass das mal einen Keil in meine Familie treibt. Also sehr, sehr nahe Verwandte von mir wollen sich nicht impfen lassen. Es sind keine Verschwörungstheoretiker, keine Querdenker oder generell Impfgegner. Also die Kinder sind gegen alle Kinderkrankheiten geimpft, aber die Eltern wollen sich eben nicht gegen Corona impfen lassen, weil Ah, die Langzeitfolgen, ist alles so ungewiss. Nein, wir machen da nicht mit. Was also tun? Wie gehe ich innerhalb der Familie mit diesem heiklen Thema um? Darüber spreche ich mit Gefühlsforscherin Carlotta Welding. Hallo, Frau Welding.
Hallo.
Mal ein ganz praktisches Beispiel. Also ich wollte meinen Geburtstag feiern, einen runden und meine Familie ins Restaurant zum Essen einladen. Das geht nicht, weil nicht alle geimpft sind. Man könnte ja auch sagen, dass so eine geimpfte Mehrheit durch eine ungeimpfte Minderheit gegängelt wird. Welche Gefühle spielen denn hierbei eine Rolle?
Also insgesamt ist Impfung natürlich wahnsinnig emotional aufgeladen. Sowieso schon bei Kinderkrankheiten hat man das Thema ja auch und jetzt mit Corona natürlich noch mal mehr. Man hat, wenn Sie fragen, welche Emotionen sind da im Spiel, meiner Ansicht nach sind da auf beiden Seiten hauptsächlich angstbesetzte Emotionen im Spiel. Das heißt, eine Angst trifft auf die andere Angst und das macht die Kommunikation so schwierig. Mhm.
Aber ich würde jetzt zum Beispiel auf einer Seite, ich kann ja nur von mir sprechen, nicht von Angst reden, sondern ich bin eher sauer und auch ein bisschen traurig zugleich. Aber ich verstehe natürlich auch die Ängste meiner Verwandten. Wie findet man da denn so einen gemeinsamen Gefühlsnenner?
Genau, also ich meinte jetzt mit Angst auch tatsächlich eher so die Angst vor dem Coronavirus, die eben bei den Geimpften dazu führt, dass sie sich impfen lassen. Aha. Und auf der anderen Seite die Angst vor eventuellen Spätfolgen der Impfung oder was auch immer, die dazu führt, dass sie sich eben nicht impfen lassen. Das heißt, die Motivation ist auf beiden Seiten die Angst. So, aber wie geht man damit um? Ja, also vorweg möchte ich natürlich sagen, dass ich selber auch Impfung für nützlich und sinnvoll halte. Und dennoch finde ich es wichtig, dass wir nicht übersehen, dass diese körperliche Dimension, die das Impfen hat, ja, also einen Stoff in seinen Körper reinzulassen, der Wirkungen hat, was auch immer das dann genau bedeutet, das ist einfach ein wahnsinnig intimer Vorgang. Und ich glaube, dass man nicht weiterkommt, wenn die eine Seite der anderen Vorwürfe macht, wenn die eine Seite die andere verdammt und verurteilt, sondern es ist immer eher von Erfolg gekrönt, wenn man versucht, Verständnis für diese andere Seite aufzubringen. Das ist schon mal der erste Schritt.
Ja. Das versuche ich auch, Florian. Wie machst du das zum Beispiel im Freundeskreis? Sind bei dir aber auch, sind da alle geimpft?
Ja, also soweit ich das im Blick habe, sind alle geimpft.
Und wie würdest du jetzt mit jemandem umgehen, der sagt, nee, ich lasse mich nicht impfen? Hättest du denn Angst, dich zu treffen? Weil hättest du Angst, dich anzustecken? Oder würdest du sagen, du Spinner? Also wie machst du das?
Wahrscheinlich würde ich mich, wie viele das tun, erstmal mit ihm streiten und dann irgendwann das Thema umtänzeln, ja, und versuchen nicht wieder da in diesen, aber natürlich würde ich vermutlich den Kontakt etwas reduzieren, ja, oder zu gucken, dass man sich nur noch im Park oder so trifft,
ja,
auch um den zu schützen, weil ich bin ja auf der sicheren Seite oder auf der sichereren Seite.
Also Frau Welding, mal so ganz praktisch gefragt, also wie erhält man denn jetzt zum Beispiel eben eine Familienbeziehung aufrecht? Also ich will mich ja treffen mit meiner Familie, aber ich kann mich praktisch eigentlich nur auf dem heimischen Sofa treffen. Was mache ich?
Ja, ich befürchte, da bleiben jetzt zumindest in dieser Phase, wo das eben nun mal so ist, die Umstände, vorübergehend nur diese pragmatischen Zwischenlösungen, die Sie ja auch schon jetzt gerade genannt haben. Also beispielsweise eben auf dem heimischen Sofa, wenn das so gewollt ist, oder eben draußen im Park, dass man da ein bisschen kreativ wird und akzeptiert, dass die andere Seite da anders aufgestellt ist. Ja, und man muss sich ja auch fragen, wenn man in so einen Streit hineingeht, wie jetzt gerade gesagt wurde, dass man sich darum streitet. Natürlich kann man miteinander Fakten austauschen und sagen, hey, guck mal, ich habe hier Wissen, was du vielleicht noch nicht hast, lies mir doch mal diese und jene Studie. Ist aber natürlich fraglich, wie weit das tatsächlich treibt, weil natürlich jemand, der sich jetzt im November 2021 noch nicht hat impfen lassen, der wird das ja wahrscheinlich auf einer gewissen Basis getan haben. Das heißt, Faktenaustausch führt nur ein gewisses Stück weit. Die Frage ist, die man sich selber erstmal noch stellen muss, ist, habe ich Sorge um den anderen, um dessen Gesundheit? Das ist schnell übergriffig, wenn man das dann so formuliert. Mhm. Oder habe ich Sorge um mich selbst, dass ich vielleicht eher angesteckt werde? Oder geht es so, habe ich jetzt verstanden, was das Thema eigentlich bestimmt, wirklich eine praktische Dimension? Wie können wir den Kontakt zueinander noch aufrechterhalten? Und das kann man ja total gut einfach miteinander aushalten. Hey, schau mal, ich habe jene Sorge und jene Angst. Wie können wir denn schauen, dass wir uns treffen, sodass es beiden Seiten trotzdem gut geht? Da muss man dann einfach ein bisschen kreativ werden und Orte und Gegebenheiten finden, die das hergeben.
Genau, das ist ja dann die praktische Ebene, ne? Wie treffe ich mich, wo treffe ich mich? Aber ich möchte auch nochmal auf diese diskursive Ebene zu sprechen kommen. Also eben, wenn wir sagen, argumentieren, ja, bringt dann vielleicht nichts mehr im November 2021, weil jeder hat schon die eine oder die andere Studie eben gelesen. Argumentieren, über diesen Punkt bin ich hinweg. Dann würde mir jetzt noch einfallen, okay, ich kann aber trotzdem weiter streiten, ja, mit meiner Familie. Oder ich spare das Thema aus, ich gehe in die Vermeidung. Ist das ein gangbarer Weg?
Also ich würde sagen, Vermeidung und Aussparen ist auf jeden Fall nur die allerletzte Notlösung. Wenn man merkt, man kriegt sich einfach nur in die Haare und auch auf eine unschöne Weise, ja, weil es wirklich vielleicht verletzend wird oder persönlich, ja, und einfach kein angenehmer, schöner, interessanter Streit mehr ist, das könnte man sich ja auch vorstellen, ja, dass man einfach darüber debattiert und beide Seiten lernen vielleicht was. Aber wenn es wirklich einfach nur noch quälend ist für beide Seiten, dann kann man sagen, okay, gut, wir haben jetzt genug darüber gesprochen, wir sparen das Thema aus.
Und wenn gar nichts hilft, Verwandtschaft aufkündigen?
Das wäre, finde ich, aufgrund einer Impfung ein sehr hoher Preis. Wir müssen uns ja auch alle noch in die Augen schauen, wenn die Pandemie dann irgendwann mal vorüber ist. Ne?
Also, es ist ein schwieriges Thema. Wie geht man mit Impfskeptikern in der eigenen Familie um? Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg ausverhandeln mit den Lieben und Liebsten. Darüber habe ich auf jeden Fall gesprochen mit Gefühlsforscherin Carlotta Welding. Vielen Dank an dieser Stelle und bleiben Sie gesund.
Ja, vielen Dank. Tschüss. Bleiben Sie auch gesund. Tschüss.
Florian Bald war mein Plus Eins heute und es war mir eine Ehre, das meine ich wirklich ganz, ganz ernst, dass du heute da warst. Ich habe dich ja angekündigt als Musiker mit Bühnenangst. Deine Gitarre hast du dich nicht getraut mitzubringen. Wie war es denn jetzt für dich, mit mir hier im Radio zu sprechen? Also unser erstes analoges quasi Blind Date aufeinandertreffen mit Mikro.
Na, es war sehr schön. Es war viel, viel besser, als es mit Tinder hätte laufen können. Danke, Instagram.
Und ich bedanke mich wirklich an dieser Stelle, dass du da warst, Florian. Wir lesen voneinander auf Instagram und sehen uns sowieso bald wieder.
Es war wirklich eine große Freude, hier zu sein.
Und weißt du, was ich immer schon zu dir sagen wollte? Bis bald, Florian, bald.
Du bist nicht die Einzige.
Ich weiß. Tschüss.
Tschüss.
Ja, aber es gibt noch mehr Plus Eins, das habe ich Ihnen schon angedeutet, in unserem anderen Podcast mit der Geschichte der Woche natürlich. Da lernen Sie diesmal Ines kennen. Die ist weder Texterin noch Lyrikerin, beschäftigt sich gedanklich aber auch mit Sprache, vor allem mit Sprechen. Denn die größte Herausforderung in ihrem Leben ist ihr Stottern.
Naja, bei mir kam es dann, dass meine Klassenlehrerin kein Verständnis hatte für Stottern. Und wenn ich mich gemeldet habe, dass sie gesagt hat, das dauert mir zu lange, ich brauche mich gar nicht zu melden.
Ich bin Sonja Koppitz, bedanke mich fürs Reinhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.